Schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt noch beten. Und großer Gott, wir danken dir, dass wir uns treffen dürfen gemeinsam und ja, wir Lieder zusammen singen dürfen und in dem Glauben, dass du unser Herr und Gott bist, unser Erlöser. Danke, dass du gegenwärtig bist und ich bitte dich, dass du auch jetzt in und durch die Predigt wirkst, dass du hilfst beim Reden, dass du hilfst beim Hören und dass du in uns wirkst, ja, was dir gefällt, was gut ist, was Segen bringt und was dich ehrt. Danke, dass wir dich darum bitten dürfen. Amen. Was ist für dich so eine ganz normale Einstiegsfrage in ein Gespräch? Zum Beispiel, wie war deine Woche? Wie geht's dir? Was geht? Ich habe einen Freund, wenn der einen anruft, fragt er meistens, wo bist du? Also er will wissen, wo du bist. Und damit kann er viel anfangen, weil dann überlegt er, okay, wenn der andere zu Hause ist, kann ich vielleicht was mit ihm machen. Aber wenn er unterwegs ist, hat sich das eh erledigt. Aber ich weiß ungefähr, was der andere gerade macht und womit er sich beschäftigt. Wir schauen uns heute einen Text an, da wissen einige, wo der andere ist. Und er ist im Gefängnis. Und gerade deswegen, weil er im Gefängnis ist, würden sie gerne auch wissen, wie es ihm geht. Paulus ist im Gefängnis und sie fragen, Paulus, wie geht's dir? Und wir schauen uns heute an, was Paulus dazu sagt. Und damit machen wir weiter in unserer Predigtreihe über den Philipperbrief. Und im Philipperbrief bekommen wir Einblick in das Herz eines Apostels von Jesus. Die letzten zweimal ging es darum, wie Paulus Gott für die Philipper dankt und wie er für sie betet. Und heute sehen wir, wie Paulus auf die Frage der Philipper antwortet. Paulus, wie geht's dir? Was ist seine Antwort? Philipper 1, Abvers 12. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind. Und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und vielmehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen, die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin, die anderen aus Eigennutz, verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt, und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. Denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Paulus, wie geht's dir? Danke, dem Evangelium geht's gut. Das ist seine Antwort. Danke der Nachfrage, dem Evangelium geht's gut. Er antwortet gar nicht richtig auf die Frage. Er erzählt ihnen nicht, wie es ihm geht, beschreibt nicht die Haftbedingungen. Nein, Paulus erzählt von dem, wofür sein Herz schlägt. Und das ist das Evangelium von Jesus. Und dem Evangelium geht's gut. Es wird verbreitet, trotz Gefängnis. Erstens, zweitens, es wird verkündigt, auch wenn von Neidern. Und drittens, ich bin gerettet und darum geht es. Und was das im Einzelnen bedeutet, das wollen wir jetzt nacheinander durchgehen. Und wir fangen mit den ersten zwei Versen an. Also Paulus will, dass die Philipper wissen, wie es ihm geht. Und vielleicht hatten sie auch direkt danach gefragt, weil sie hatten ja einen Boten zu ihm ins Gefängnis geschickt. Jedenfalls schreibt Paulus ihnen jetzt in Vers 12, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind. Also die Philipper sollen wissen, was mit Paulus' Umständen ist. Wie geht es dir? Das ist die Frage. Aber Paulus antwortet nicht darauf. Er beschreibt nicht seine Umstände, er erzählt ihnen, was seine Umstände bewirkt haben. Meine Umstände haben zur Förderung des Evangeliums beigetragen. Daher danke der Nachfrage, dem Evangelium geht's gut. Und was das genau bedeutet, das führt er dann aus, Vers 13. Sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind. Also das Evangelium hat sich verbreitet, weil viele erfahren haben, dass Paulus eben wegen Jesus im Gefängnis sitzt. Ganz konkret geht es hier um das Prätorium. Im ganzen Prätorium hat sich verbreitet, dass Paulus wegen Jesus einsitzt. Das Prätorium, das ist ein Verwaltungs- oder ein Militärgebäude der Römer. Die Frage ist nur, das weiß man nicht genau, um welches Prätorium geht es hier? Also wo ist Paulus zurzeit inhaftiert? Unter welchen Haftbedingungen lebt er? Und mit welchen Menschen hat er da zu tun? Und ist es möglich, dass Paulus in Rom, in Ephesus oder in Caesarea im Gefängnis sitzt? Und in all diesen Städten, es gab noch mehr Städte, wo es ein Prätorium gab, aber auch in diesen Städten gab es ein Prätorium. In Rom gab es ein großes Prätorium und dort waren die Prätorianer, Elitesoldaten, die kaiserlichen Leibwächter stationiert. Und anders war es in Ephesus und Caesarea. Das waren Außenposten des römischen Imperiums und hier lebten im Prätorium die Provinzstatthalter und ihr Beamtenapparat. Und hier ging es dann mehr um Verwaltung und Rechtsprechung. Und leider können wir nicht ganz sicher sagen, wo Paulus in Haft sitzt. Die Philipper, die werden das gewusst haben, uns fehlen insgesamt mehr Informationen, die wir nicht haben oder die, wo wir verschieden argumentieren können für die verschiedenen Städte. Aber so viel ist klar, Paulus hat mit Römern zu tun. Und auch nicht mit irgendwelchen Römern, sondern Römern mit Macht und Wohlstand und mit solchen, die sich für das römische Imperium einsetzen. Und die haben alle mitbekommen, was der Grund für Paulus Haft ist. Es sind Fesseln in Christus. Wegen Jesus ist er gefesselt, weil er Jesus als Herrn und Heiland verkündigt. Deshalb wurde er eingesperrt. Aber das Evangelium ist dadurch nicht eingesperrt. Stattdessen macht es jetzt im Gefängnis und im ganzen Gebäudekomplex die Runde. Paulus sieht seinen Auftrag nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Wahrscheinlich hatte er, als er frei war, noch ein höheres Arbeitspensum. Und wahrscheinlich hat er auch mehr Leute erreicht. Aber daran macht er es nicht fest, wie er seine Situation bewertet. Und auch die Philipper sollen es daran nicht festmachen. Sie sollen nicht denken, oh nein, unser Paulus sitzt im Gefängnis. Er ist so ein Mann Gottes und jetzt sitzt er im Gefängnis. Ihm geht's schrecklich. Wieso lässt Gott das zu? Wer sich so für Gott einsetzt, der hat doch etwas Besseres verdient. Da, wo jemand Gottes Willen tut, segnet Gott das doch und bestätigt es und schenkt Gelingen bei dem, was er tut. Paulus sagt, nein, Gottes Segen lässt sich nicht an den Umständen ablesen. Nein, wer Gottes Willen tut, bei dem wird nicht immer alles rosiger und angenehmer. Und wie oft denken wir das? Als Christ müsste es mir doch eigentlich besser gehen. Die Schwierigkeiten zu Hause, auf der Arbeit oder in mir drin kann ich jetzt so gar nicht gebrauchen. Das Leben mit Gott kann doch nicht mit so viel Anspannung, Stress und Herausforderungen verbunden sein. Paulus sagt, macht euch da keine Illusionen. Ich sitze im Gefängnis wegen meines Glaubens. Aber das heißt nicht, dass sich irgendetwas zwischen Gott und mir geändert hat oder dass Gott nicht mehr da ist. Und es heißt auch nicht, dass Gott nicht auch trotz der Umstände am Werk ist. Und ja, dann kann man manchmal, wenn Probleme auftauchen, nicht mehr das tun, was man sonst immer getan hat. Aber sind wir darüber definiert, wie nützlich wir sind oder wie produktiv? Nein. Und Paulus nennt hier einen Nutzen. Im ganzen Prätorium hat sich verbreitet, dass er wegen Jesus im Gefängnis ist. Aber das ist das Ende eines längeren Weges dahin. Und das kam zustande, weil Paulus dem treu war, wozu er berufen war. Und weil er dem treu war, von dem er berufen war. Und wir sind nicht dazu berufen, ein Völkerapostel zu sein wie Paulus. Aber wir sind dazu berufen, Gott treu zu sein, weil er uns treu ist. Und um das zu tun, müssen wir lernen, manche Situationen anders zu bewerten, als wir es instinktiv oft tun. Nämlich, dass wir schwere Umstände nicht so bewerten, dass Gott jetzt nicht mehr treu ist und wir deshalb auch die Motivation verlieren, ihm treu zu sein. Und manchmal geht es dann darum, eine lange Zeit der Schwierigkeiten einfach auszuhalten und den Umständen treu zu bleiben, in den Beziehungen treu zu bleiben. Und dann irgendwann sieht man, wie Gott trotz der Schwierigkeiten am Werk ist. Und manchmal auch ohne, dass sich die Schwierigkeiten verändern und aufhören. Wir haben letzte Woche ein Video von Andrew Brunson gesehen. Einem amerikanischen Missionar, der über 20 Jahre in der Türkei lebte. Und dann wurde er verhaftet, er wurde angeklagt, gegen die Regierung zu arbeiten. In dem Video schildert er, dass er schnell gemerkt hat, dass es der türkischen Regierung und den Richtern nur um einen Show-Prozess geht. Egal wie gut er sich verteidigen würde, es würde nichts bringen. Und so entschied er sich, den Prozess dafür zu nutzen, um zu zeigen, wie sich ein Nachfolger von Jesus verhält, wenn er verfolgt wird. Und so kam es, dass er im Gerichtssaal von Jesus und seinem Anliegen redete. Und das Spannende ist, in dem Video, das es auch bei YouTube gibt, erzählt er am Anfang, wie schwer er es vorher im Gefängnis hatte, wie sehr er da gelitten hat. Er litt an Zweifeln, geistlichen Nöten, brutaler Einsamkeit, Isolation, Angst, Zerbruch in jeder Hinsicht. Er hatte kein Gespür mehr für die Gegenwart Gottes. Wisst ihr, unsere Treue wird herausgefordert. Und auch der festeste und standfesteste Christ ist davon nicht geschützt. Es ist Gnade Gottes, wenn wir Gott immer wieder treu bleiben. Und lasst uns dafür beten, dass da, wo Herausforderungen sind, wir ihm treu bleiben und dass wir sehen dürfen, wie Gott trotz der Herausforderungen am Werk ist und sein Evangelium in uns und anderen umso fester geglaubt und gelebt wird. Auch Paulus erlebte das. Und er ließ sich nicht von den Schwierigkeiten überwältigen. Er rang sich dazu durch, an Gottes Treue zu ihm festzuhalten und blieb Gott selbst auch treu. Und so durfte er erleben, wie sich das Evangelium verbreitet, trotz Gefängnis. Und das war unser erster Punkt. Und der zweite ist ganz ähnlich. Verkündigt, auch wenn von Neidern. Denn Paulus schildert hier direkt noch eine zweite Sache, wie durch seine Umstände das Evangelium gefördert wurden. Andere Christen wurden motiviert, das Evangelium selbst auch zu verkündigen. Vers 14. Und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und vielmehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Also Brüder, Glaubensgeschwistern, Geschwistern gehören da auch dazu, haben sich nicht einschüchtern lassen, als Paulus inhaftiert wurde. Im Gegenteil, ihr Vertrauen auf Gott, auf ihren Herrn ist gewachsen. Sie sind jetzt noch mehr davon überzeugt, dass Jesus Herr und Heiland ist. Und so wagen sie es viel mehr als vorher, anderen Gottes Wort weiterzusagen. Nun gibt es da eine Sache, die das Ganze ein bisschen trübt. Vers 15. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen, die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin, die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Also es gibt zwei unterschiedliche Gruppen. Die einen verkündigen Jesus mit guter Absicht und aus Liebe, also mit durch und durch reinen Motivationen. Die anderen verkündigen Jesus aus Neid, aus Egoismus, aus Streitigkeiten und mit schlechter Absicht. Ihre Motivation ist nicht so rein. Und wir fragen uns, wie kann das sein? Das passt doch nicht zusammen. Und nein, es passt nicht zusammen. Aber Paulus bewertet es sehr differenziert. Er zählt sie eindeutig zu den Brüdern aus Vers 14. Denn mit den Brüdern begann Jesus seine Aussage und von ihnen gibt es solche und solche. Aber es sind alle Brüder. Trotz ihrer falschen Motive gehören sie alle zu Jesus. Und das nicht das Einzige. Das Zweite ist, Paulus kritisiert auch nicht ihre Botschaft. Sie predigen Christus. Das ist für ihn klar. Das sagt er hier mehrmals. Sie predigen Christus. Der Inhalt ist nicht betroffen, nicht verzerrt oder verkürzt. Was die neidischen Brüder predigen, stimmt mit dem überein, was auch Paulus verkündigt. Sie alle predigen Christus als gekreuzigten und auferstandenen Herrn und Heiland. Sie predigen ihn als den Sohn Gottes, der allein Sünder retten kann und der ein Leben unter der Herrschaft Gottes anbietet. Die neidischen Brüder verkündigen keinen falschen Christus. Ihr Lehrer, das hätte Paulus angesprochen, da ist er auch sonst sehr klar. Aber über das, was hier passiert, kann er dann sogar sagen in Vers 18, was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. Paulus freut sich darüber, dass das Evangelium verkündigt wird. Egal ob aus Wahrheit oder aus Vorwand. Und in Wahrheit meint hier die Christen mit einer reinen Motivation. Sie verkündigen Jesus ehrlich oder man könnte auch sagen authentisch. Ihr Anliegen passt 100% zur Botschaft. Anders eben die neidischen Brüder. Ja, auch sie verkündigen Christus, aber bei ihnen stimmt Anliegen und Botschaft nicht ganz überein. Bei ihrer Missionspraxis haben sich auch falsche Motive eingeschlichen. Nämlich Neid, Egoismus, ein bisschen Schadenfreude und wegen eines bestehenden Streites. Und was genau dahinter steckt, ist schwer zu sagen. Es scheint hier um eine persönliche Rivalität zu Paulus zu gehen. Mit ihm haben sie Streit, vielleicht war der bisher unterschwellig, kommt jetzt aber hoch. Ihnen tut es nicht so leid, dass Paulus im Gefängnis ist. Die Begriffe Neid und Eigennutz oder eben Egoismus zeigen, dass diese Geschwister etwas für sich haben wollen, was sie bei Paulus sehen. Zum Beispiel sein Einfluss oder seine Anerkennung in den Gemeinden. Gott hatte seinen Missionsdienst auf die Weise gesegnet, dass dadurch viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Gott hat ihm viel Verantwortung für Menschen in den Gemeinden gegeben. Und so etwas kann begehrenswert sein. Und jetzt, wo Paulus im Gefängnis ist, sehen andere ihre Möglichkeit gekommen. Ihnen geht es auch um Jesus, ja, aber sie denken dabei auch stark an ihren Vorteil. Jetzt können auch wir uns Einfluss und Anerkennung einheimsen. Paulus ist weg, da wird in der Gemeinde eine hohe Position frei. Viele werden um Rat und Orientierung bitten, da können wir mit unserer Weisheit glänzen. Natürlich sagen sie das oder sagen auch wir das, sagt das niemand so und wir denken es vielleicht auch nicht so bewusst. Aber unser Herz ist trügerisch. Da regen sich Motive, Wünsche und Sehnsüchte, die unsere guten Absichten auch wieder trüben können. Und das erwähnt Paulus hier. Er führt es nicht weiter aus, sagt nicht, wer jetzt wie damit umgehen soll, sondern sagt einfach, so ist es, das ist auch nicht okay. Aber wisst ihr was? Ich freue mich, dass das Evangelium verkündigt wird. Es muss da draußen nicht durch mich passieren. Hauptsache, Christus wird verkündigt. Und da gibt es einige, die es vorbildlich machen, mit gutem Willen und aus Liebe zu Paulus, der es vorher auch schon mit reiner Motivation gemacht hat. Und damit machen sie jetzt weiter zur Ehre Gottes, ohne dabei etwas für sich selbst zu erhoffen. Da stimmen Anliegen und Botschaft überein, Jesus ist in allem Herr und Heiland. Klasse. Und bei den anderen, wie gesagt, es ist nicht egal, dass sie auch falsche Motive haben, Aber Paulus zielt mit diesen Versen hier nicht darauf ab, das zu korrigieren, sondern er kommuniziert eine differenzierte Bewertung darüber, wo andere ihren richtigen Glauben ausleben, dabei aber auch an sich denken. Und das kann auch uns zur Lektion werden. Wie bewertest du es, wenn du siehst, da macht jemand richtig gute Sachen und engagiert sich für den christlichen Glauben, aber spielt sich ständig selbst dabei auf oder überhebt sich über andere? Ich weiß nicht, ob dir da jemand in den Sinn kommt. Ich glaube, das sind Leute, die es wirklich ernst meinen, die das auch nicht zurückhalten und die sehr aktiv sind. Aber du ab und zu denkst, genießt er das jetzt gerade richtig, so im Mittelpunkt zu stehen? Erzählt er die Geschichte jetzt, damit andere ihn bewundern? Oder macht er sich gerade absichtlich schlecht, damit er mehr Lob von anderen bekommt? Wie oft gehöre ich wohl selbst zu diesen Leuten? Manchmal kennen wir unsere Motive gar nicht selber und noch viel weniger kennen wir oft die Motive des anderen gar nicht. Wir erahnen sie nur. Wir schlussfolgern vielleicht daraus, dass er immer das schnell das Wort ergreift, dass er will, dass andere ihn hören. Aber das muss nicht der Fall sein. Lasst uns da vorsichtig sein, was wir dem anderen unterstellen. Und warum nicht ihm erst einmal gute Motive unterstellen? Und selbst wenn sich herausstellt, ja, der ist für Jesus unterwegs, aber es geht ihm dabei auch um Anerkennung oder Einfluss. Denk an Paulus. Freu dich über die bloße Tatsache, dass da jemand Jesus lieb hat und er ihm gerne dient. Das Wichtigste ist, der andere gehört zu Jesus und er setzt sich für Jesus ein. Ja, manchmal spielt er sich in den Vordergrund und das passt nicht ganz zum Evangelium. Aber gleichzeitig dient er anderen, dass sie im Glauben wachsen oder zum Glauben kommen. Und das ist klasse, wenn das Evangelium verkündigt und verbreitet wird. Eine differenzierte Bewertung verhindert manch einen Streit, der Blick fürs Wesentliche bewahrt vor Ärger und fördert die Freude. Wo das Evangelium verkündigt wird, auch wenn von neidischen Geschwistern, kann Paulus sagen, was soll's. Ob mit Hintergedanken oder aufrichtig, die Hauptsache ist doch, dass Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Und das war unser zweiter Punkt. Und damit machen wir weiter mit einem dritten Punkt. Gerettet, darum geht es. Die letzten beiden Verse. Paulus endete also in Vers 18 mit der Freude. Er freut sich im Moment, weil das Evangelium verkündigt wird. Und er wird sich auch in der Zukunft freuen. Ja, ich werde mich freuen. Und das begründet er dann in Vers 19. Denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Also Paulus weiß, dass dies, seine aktuelle Lage, wird ihn zum Heil ausschlagen. Ihm zum Heil ausgehen, es wird zum Heil führen. Und er wird in dieser Gewissheit dadurch gestärkt, dass die Philipper für ihn beten und durch den Beistand des Heiligen Geistes. Ein Christ ist kein Einzelkämpfer. Selbst ein Paulus geht nicht mal eben locker durch die Zeit der Gefangenschaft. Nein, er sagt, durch das Gebet anderer und durch Gott selbst, durch seinen Heiligen Geist hält er fest an seiner Gewissheit, meine Schwierigkeiten werden letztendlich zum Heil führen. Und damit will er nicht sagen, dass seine schlechte Lage der Grund für sein Heil ist oder sie irgendwie was dazu beiträgt, sondern er will sagen, seine schlechte Lage wird irgendwann darin enden, dass er das ewige Heil bei Gott empfangen wird. Und Heil oder ewiges Heil, das klingt vielleicht abstrakt, irgendwie verklärt oder für manche wie eine veraltete Vorstellung. Deshalb müssen wir da genauer schauen, was das heißt. Paulus benutzt hier, nicht nur mit dem Wort, sondern mit diesem ersten Teilsatz, Worte Hiobs aus dem Alten Testament. Denn in Hiob 13, Vers 16 sagt Hiob, nachdem er selbst alles verloren hat, schon das wird mir zur Rettung oder zum Heil sein, denn kein Ruchloser darf vor Gottes Angesicht kommen. Beide, Hiob und Paulus, vertrauen Gott. Sie beide haben ziemlich viel verloren, nur das Leben ist ihnen geblieben. Aber sie wissen, ihre schlimme Situation heißt nicht, dass Gott gegen sie ist. Sie beide wissen, Gott wird das Heil schenken und Heil heißt zuerst in der Gegenwart Gottes sein. Und wenn Gott wirklich etwas gegen sie in der Hand hat, wenn ihre Situation wirklich daher ruht, dass sie Verbrecher sind, dann steht es nicht gut um ihr Heil. Aber dass Paulus das ewige Heil empfangen wird, geschieht nicht nach dem, was er getan oder nicht getan hat. Nein, dass Paulus das ewige Heil empfangen wird, geschieht nach dem, was Jesus an ihm getan hat. Vers 20. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit Freimütigkeit, wie allezeit so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Also Paulus erwartet, dass er in nichts zu Schanden wird, dass keine noch so schweren Umstände abwenden können, was Jesus an ihm getan hat. Wie allezeit, so wird auch jetzt Christus, Jesus Christus an Paulus Leib groß gemacht werden. Also an Paulus selbst, an dem, was andere von Paulus sehen, wird in großem Maß deutlich werden, was Jesus Christus für einer ist. Und was ist Jesus Christus für einer? Ein Verbrecher, wie andere sagen, oder Gott, wie er selbst behauptet? Paulus versucht es durch sein Leben, so gut es geht, deutlich zu machen. Für ihn ist Jesus der Sohn Gottes und damit Gott selbst. Er dient Jesus und tut anderen Gutes im Namen von Jesus. Er versucht in allem so zu sein, wie Jesus ist, so liebevoll, so treu und so authentisch. Andere sollen sehen, wie herrlich dieser Jesus ist. Und was meint Paulus damit, dass Jesus auch durch seinen Tod groß gemacht werden wird? Wenn Paulus Jesus groß macht, dann macht er den groß, der selbst wie ein Verbrecher am Kreuz gestorben ist, weil Jesus beansprucht hat, Gott zu sein. Und das ist für viele ein Verbrechen. Aber ist es wirklich ein Verbrechen, wenn es stimmt? Jesus behauptet als Gott und aus Liebe, nicht wegen seiner eigenen Verbrechen zu sterben, sondern für unsere Verbrechen und auch für die Verbrechen von Paulus. Und dazu ist er von dem Tod auferstanden, damit Paulus sagen kann, ob ich lebe oder sterbe, ich gehöre meinem Herrn Jesus, der stärker ist als der Tod und der mir meine Verbrechen vergibt, sodass ich in nichts zu Schanden werde. Denn er allein urteilt über mich. Paulus ist zwar angeklagt, und zwar für das Verbrechen zu Jesus zu gehören. So wie Jesus dafür angeklagt war, weil er meinte, Gott zu sein. Wenn es aber stimmt, was Jesus gesagt und getan hat, hat Paulus nichts zu befürchten. Dann steht der lebendige Gott selbst auf seiner Seite. Und dann kann er ganz getrost den Ausgang seines Gerichtsprozesses entgegengehen. Jesus wird sich an ihm groß machen, ob durch weitere Lebensjahre oder durch Paulus Hinrichtung. Damit wäre er noch früher bei seinem herrlichen Gott und bekäme endlich Anteil am ersehnten Heil. Und somit entscheidet sich alles an der Frage, wer Jesus ist, für wen du ihn hältst, weshalb er am Kreuz starb und ob er auferstanden ist. Und wenn du in deinem Leben Jesu Evangelium geglaubt hast, wenn du ihn als Herrn und Heiland anerkannt hast, dann hast auch du diese neue Perspektive für dein ganzes Leben und bis über den Tod hinaus. Gott ist nicht gegen dich. Du wirst in nichts zu Schanden werden. Es gibt nichts, was dir ewig schaden kann, wenn Gott dein Gott ist. Keine noch so große Herausforderung, kein Krieg, keine Arbeitslosigkeit, keine Depressionen. Nichts kann es dir wegnehmen, dass du geliebtes Kind Gottes bist. Und es mögen Zeiten kommen, da wird diese Perspektive verschüttet werden. da wirst du sie selbst nicht haben, wirst das nicht selbst glauben können. Selbst der Glaube an das Evangelium, die Gewissheit der Gegenwart Gottes, hängt nicht an deiner Kraft zu glauben, sondern wird getragen von Gott selbst durch seinen Heiligen Geist, unseren Beistand, und wird getragen auch manchmal durch die Gebete der anderen Geschwister. Und hier ist so passend, finde ich so passend, was Dietrich Bonhoeffer mal dazu geschrieben hat in seinem Buch Gemeinsames Leben. Dort schreibt er: Christ ist der Mensch, der sein Heil, seine Rettung, seine Gerechtigkeit nicht mehr bei sich selbst sucht, sondern bei Jesus Christus allein. Er weiß, Gottes Wort in Jesus Christus spricht ihn schuldig, auch wenn er nichts von eigener Schuld spürt. Und Gottes Wort in Jesus Christus spricht ihn frei und gerecht, auch wenn er nichts von eigener Gerechtigkeit fühlt. Der Christ lebt nicht mehr aus sich selbst, aus seiner eigenen Anklage und seiner eigenen Rechtfertigung, sondern aus Gottes Anklage und Gottes Rechtfertigung. Der Christ lebt ganz von der Wahrheit des Wortes Gottes in Jesus Christus. Wird er gefragt, wo ist dein Heil, deine Seligkeit, deine Gerechtigkeit? So kann er niemals auf sich selbst zeigen, sondern er weist auf das Wort Gottes in Jesus Christus, das ihm Heil, Seligkeit, Gerechtigkeit zuspricht. Dieses Wort aber hat Gott in den Mund von Menschen gegeben, damit es weitergesagt werde unter den Menschen. Wo einer von ihm getroffen ist, da sagt er es dem anderen. Gott hat gewollt, dass wir sein lebendiges Wort suchen und finden sollen im Zeugnis des Bruders, in Menschenmund. Darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Er braucht den Bruder als Träger und Verkündiger des göttlichen Heilswortes. Er braucht den Bruder allein um Jesu Christi willen. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Zitat Ende. Als Christ leben wir aus der Wahrheit, die Gott in Jesus Christus vollbracht hat und uns in seinem Wort zuspricht. Daran müssen wir immer wieder erinnert werden und dafür brauchen wir einander. Wir brauchen die Gebete der anderen und die Ermutigung der anderen. Wo wir ungewiss und verzagt sind, da ist auch der Christus im eigenen Herzen ungewiss und daher schwächer, als wenn uns ein Bruder oder eine Schwester daran erinnert: Christus starb für dich. Gib nicht auf. Er ist treu und hat dich nicht verlassen. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns auch untereinander immer wieder auf Jesus hinweisen, uns die Lieder gegenseitig zusingen, die wir hier im Gottesdienst singen, und wir Gemeinschaft haben, die im Evangelium gegründet ist und auf das Evangelium ausgerichtet ist. Das Evangelium, bei dem alle Sünder zum Heil Gottes eingeladen sind. Und damit komme ich zum Schluss und nochmal zu der Frage, die wir uns heute gestellt haben: Paulus, wie geht's dir? Er hat geantwortet: Danke, dem Evangelium geht's gut. Und wisst ihr, wenn es dem Evangelium gut geht, dann geht's mir auch gut. Denn dass es verbreitet wird, ist wichtiger, als dass ich immer auf meine Kosten komme. Und darum ist es auch zweitrangig, wenn es von neidischen Brüdern verkündigt wird. Es geht darum, dass Menschen gerettet werden und in den Genuss von Gottes Gegenwart kommen. Frieden und ewiges Heil, Freude die Fülle, fließt allen Menschen vom Kreuze her zu. Gott gibt im Fleische sein Liebstes für Sünder, führe dem Opfer die Schöpfung zur Ruhe. Bleibend ist deine Treue, o Gott, mein Vater. Du kennst nicht Schatten noch Wechsel dein Licht. Du bist derselbe, der du warst vor Zeiten. An deiner Gnade es niemals gebricht. Amen. Ich lade uns ein, zur Ruhe zu kommen, uns zu verneigen und ja, mit Gott ins Gespräch zu kommen, ihm zu danken, ihn zu loben und ihm zu bitten um sein Wirken, um seine Gegenwart. Und ja, wer das möchte, kann das leise tun, wer möchte, kann das laut mit uns gemeinsam tun. Lasst uns danach zusammen aufstehen und das Vaterunser beten. Und Herr, wir danken dir, dass du treu bist, dass du ja aus deinem Wesen heraus, aus deiner Liebe, aus deiner Gerechtigkeit heraus, du zu dem stehst, was du sagst und getan hast. Und ja, danke, dass du uns gnädig bist und deine Treue in unser Leben gekommen ist, deine Person in unser Leben gekommen ist. Danken dir vielmals dafür und danken dir, dass es nicht aufhören wird, auch nicht mit dem Tod. Und ja, wir bitten dich, dass du uns weiter diese Perspektive vor Augen hältst, da wo Schwierigkeiten kommen, da wo es uns schlecht geht, da wo wir zweifeln, da wo wir uns versündigen an dir, wo wir unserer Berufung nicht treu sind. Danke, dass du treu bleibst und bitte lass uns daran festhalten, an dir festhalten und ja, dass wir immer mehr so werden wie du, dass wir immer mehr dich ehren und mit deinem Segen leben und auch sehen und erkennen, was dein Segen, was es ist, dass wir da richtig bewerten, die Umstände und unser Leben. Danke für dein Wort, danke für deine Weisheit, für deinen Heiligen Geist auch, der uns darin leitet. Danke, ja, für das Miteinander als Gemeinde. Amen. Lasst uns ja aufstehen und beten, wie uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleibt gerne stehen. Ich spreche euch noch den Segen Gottes zu, den er uns treu in seinem Wort verheißen hat. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch allen noch einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche. Bleibt gerne noch hier zum Kirchcafé auch und wir hören noch auf ein Postludium.